Der Pfarrer, also eben Sonntag, hat wieder mal ewig lang gepredigt. Nach und nach sind die einen rausgeschlichen aus dem Gottesdienst. Sogar die fromme Frau Meier hat es also eben Sonntag nicht mehr ausgehalten. Sie kommt raus, vor der Tür wartet schon ihr Mann, seit 10 Minuten. So ist der Pfarrer endlich zum Ende gekommen. Dann sagt Frau Meier, zum Ende ist er schon lange gekommen, aber er predigt immer noch weiter. Also wenn ich um 11:30 alleine da stehe, dann weiss ich, was geschlagen hat. Lassen Sie uns einsteigen mit einer Szene, die wahrscheinlich allen von uns bekannt ist. Eine Mutter, die am Freitagabend noch ganz kurz Anzündwürfel kaufen. Anzündhilfe. Sie will grillieren an diesem Abend mit ihrer Familie, mit dem 3-jährigen Sohn und ihrem Ehemann. Und sie hat alles besorgt, alles Wichtige. Ein Fleisch, ein Bier, ein Gemüse, ein Brot, Chips, alles. Nur die Scheiben Anzündwürfel sind wieder im falschen Moment ausgegangen. Also nimmt sie ihr 3-jähriges Kind und hastet noch schnell in die Migro. Und sucht die Anzündwürfel. Wissen Sie, wo die Anzündwürfel sind in der Migro? Ich auch nicht. Also stellen Sie sich die arme Mutter vor. Mit einem 3-jährigen im Schlepptau, kurz vor Ladenschluss. Aber sie findet es dann doch. Und dann stellt sie sich an der Kasse in die lange Schlange. Weil sie natürlich nicht die Einzige ist, die am Freitag am Abend noch kurz vor Ladenschluss etwas besorgen muss. Und dann an der Kasse passiert es. Ein Kind, 80 cm gross, sieht genau auf dieser Höhe, 80 cm im Regal, bei der Kasse, Jockeystängeli. Und glauben Sie ja nicht, dass das ein Zufall ist. Nein, die müssen natürlich genau auf dieser Höhe sein. Aber spätestens, wenn man als Filialleiter selber Kind hat in diesem Alter, sollte man eigentlich merken, dass es keine gute Idee ist. Aber es ist ja so, die Jockeystängeli sind auf dieser Höhe bei der Kasse. Und dann passiert es. Sie wissen, was jetzt kommt. Mami, darf ich bitte ein Schokostängeli? Und die Mutter ist natürlich voll im Stress, weil der Mann könnte schon daheim sein jetzt vom Arbeiten inzwischen. Sie kommen jetzt gerade dran beim Zahlen. Und es ist natürlich kurz vor der Nacht. Es ist schon Abend. Nein, es gibt jetzt leider liebst kein Schokostängeli. Und dann passiert es wirklich. Ein Kind kann die Argumentation der Mutter natürlich so gar nicht nachvollziehen. Und lautstark fängt es an rumzuschreien und an zu trötzeln, wirft sich vielleicht sogar auf den Boden. Eine riesige Trotzreaktion im Migros am Freitag am Abend, kurz vor der 6:30. Wer kennt die Szene nicht? Nicht nur eigene Betroffene. Vielleicht kennen Sie sie ja, weil Sie als Eltern selber so mal in dieser Lage sind. Vielleicht kennen Sie es noch, weil Sie sich mögen an die Kindheit erinnern, gell, Esther? Vielleicht aber auch als Drittpersonen, die das Ganze beobachtet haben und natürlich nicht mit der Mutter Mitleid haben, sondern mit dem armen Kind, das Schokostängeli nicht bekommen hat. Und so geht es auch in unserer Geschichte um eine Trötzeli-Reaktion. Mitten auf dem Dorfplatz. Aber bevor wir zu dieser kommen, zuerst ein paar einleitende Gedanken zu unserer Geschichte. Weil es ist ja nicht gerade eine alltägliche Geschichte. Auf Hochdeutsch, das kann ich versuchen. Ich hoffe, es wird verständlich sein so. Oder besser verständlich, für die einen zumindest. Gerne. Es ist nicht eine alltägliche Geschichte, die uns da begegnet, die uns die Bibel erzählt. Eher skurril. Ein Knabe, der seit seinem ersten Lebenstag an an einer ganz schlimmen Krankheit leidet. Wahrscheinlich Epilepsie. Und von diesem Leiden dann aber befreit wird. Erlösung erfährt. Wir haben es mit einem sogenannten Exorzismus zu tun. Und das ist nicht mehr alltäglich für uns. Aber für die damalige Zeit war das gar nicht so außergewöhnlich. Im antiken Judentum sind Exorzismen mehrfach bezeugt worden. Und man weiß auch aus unterschiedlichen, aus außerbiblischen Quellen, dass das schon vor Jesu Zeit passiert ist. Verschiedene Rabbiner, Gesetzeslehrer haben immer wieder Exorzismen gemacht, durchgeführt. Und es ist auch bekannt, nach welchem Schema, nach welcher Methode das abgelaufen ist. Das ist ein logisches, dreistufiges Prozedere gewesen. Erstens hat man mit dem Geist, mit dem bösen Geist, Kontakt aufgenommen über diese Person, die er befallen hat. Wenn man mit ihm kommunizieren konnte, dann hat man versucht, seinen Namen herauszufinden. Und durch das Kennen von seinem Namen hat man ihn dann selber aus dieser Person ausgetrieben. Dreistufiger logischer Prozess, so wie das Jesus übrigens an einer anderen Stelle im Markus-Evangelium gemacht hat, in Kapitel 5, als er den sogenannten bösen Geist Legion ausgetrieben hat. Sie müssen das mal nachlesen, da geht er genauso vor. Jetzt haben wir ein Problem. Unser Geist hat stumm gemacht. Der Knabe konnte gar nicht reden. Wie willst du dann eine Kommunikation aufbauen mit ihm? Es war also nicht möglich, nach diesem logischen dreistufigen Prozedere vorzugehen, also brauchte man eine Lösung, eine Antwort. Und die Pharisäer damals waren überzeugt, wenn es nicht funktioniert nach diesem Schema, jetzt aber einer kommt, der das doch kann, dann muss dieser jemand, muss der Messias sein. Nur der gesalbte kommende König kann das tun. Wir haben gebeten, dass der Brunnen abgestellt wird, aber er plätschert jetzt halt dahin. Ich hoffe, es stört Sie nicht. Diese Geschichte steht also nicht nur in der Bibel, um uns ein Wunder von Jesus zu erzählen, sondern um klarzumachen, Jesus ist der Christus, der Messias, der gesalbte und kommende König, der bereits gekommen ist und der wieder kommen wird. Nicht aber ein König, wie wir sie aus den Schlagzeilen kennen, die Eroberungskriege führen und Ländereien erobern wollen, sondern einer, der gekommen ist, um das Reich Gottes zu bringen. Ein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freude. Ein Reich, an dem jeder und jede teilnehmen kann, allein durch den Glauben an ihn, den Messias. Und dieser Messias erlebt jetzt eine Trotzreaktion mitten auf dem Dorfplatz. Der Vater des kranken Jungen ist mit seinem Latein am Ende. Wahrscheinlich hat er schon alles versucht, was es zu versuchen gibt, damit sein Sohn gesund wird. Jedes Hausmittel ausprobiert, zu jedem Rabbiner gegangen, in der Gegend aufgesucht, damit dieser den Geist austreiben sollte. Und am Schluss die Hoffnung auf die Jünger Jesu noch gesetzt, aber auch sie sind gescheitert. Und in dem Moment sieht er den Messias dieser Jünger vom Berg herunterkommen, mit drei anderen seiner Jünger. Und wahrscheinlich keimte da nochmals Hoffnung auf. Wenn uns noch jemand helfen kann, dann doch dieser Jesus. Er wusste noch nicht, dass es der Messias ist. Das war zu jener Zeit noch nicht bekannt. Aber er hat schon gehört von den Heilungswundern von Jesus. Also der könnte uns noch helfen. Und der Vater erzählt dann Jesus die ganze Story, wie es war in der Kindheit oder in diesen Jahren, in den Kindheitsjahren von diesem Buben. Und dass ihnen niemand helfen konnte bis zum heutigen Tag. Und mit dem letzten Hoffnungsschimmer sagt er und fleht er Jesus an: Aber wenn dir das möglich ist, dann hilf uns doch bitte. Und Jesus reagiert meines Erachtens scheinbar schon ein bisschen gereizt. Was sagst du da? Was, wenn es dir möglich ist? Dem, der da glaubt, ist alles möglich. Jesus spielt den Ball zurück zum Vater und jetzt sind alle Augen auf ihn gerichtet. Wie in der Migros alle Augen auf das Kind, nein, auf die Mutter gerichtet sind natürlich. Wie reagiert der Vater? Regt er sich auf und läuft davon? Bricht er in Tränen aus? Weder noch. In seiner ganzen Verzweiflung schreit er in den Himmel hinaus: Ich glaube ja! Hilf meinem Unglauben. Für mich eine der Lieblingspassagen in der Heiligen Schrift. Ich glaube ja, hilf meinem Unglauben. Und für mich eine Trotzreaktion eines verzweifelten Vaters. Mitten in einer riesigen Ansammlung von Menschen, allerdings eine Trotzreaktion jetzt im positiven Sinn. Denn was macht der Vater hier? Indem er sagt, ich glaube ja, hilf meinem Unglauben, sagt er nichts anderes als, Jesus, ich vertraue dir. Glaube ist in der Bibel nie ein technischer Begriff, sondern ein Vertrauensbegriff. Glaube meint, ich vertraue dir. Also er sagt, ich vertraue dir, Jesus, ja, aber ich wurde schon so oft enttäuscht. Niemand hatte uns bis jetzt helfen können. Darum habe ich so meine Zweifel, ob es jetzt wirklich mal klappen könnte. Darum, ich vertraue dir, aber ich zweifle auch. Deshalb hilf mir, meinem Unglauben. Mit anderen Worten, der Vater trotzt seinen Zweifeln und seinem Unglauben. Ja, die Zweifel sind da, ob sein Sohn jemals gesund wird, aber er wendet sich trotzdem vertrauensvoll an Jesus Christus. Ihr Lieben, die Geschichte, der Vater fordert uns auf zu trotzen, mehr zu trotzen. Nicht an der Kasse in der Migro, nicht gegen Mitmenschen oder Gott selbst, sondern gegen die widrigen Umstände, gegen die Zweifel, gegen die Ängste und Sorgen. Denn diese Sorgen und Zweifel, die wollen uns immer wieder dazu verleiten, gegen Gott selbst zu trotzen. Ja, wenn man das Leid anschaut auf dieser Welt, dann kann es doch gar keinen Gott geben. Und falls es doch einen gibt, dann kann es doch kein Gott der Liebe sein. Und falls jetzt doch ein Gott der Liebe sein sollte, warum habe ich dann doch so viel Krämpfe in meinem Leben? Unsere Zweifel und Sorgen wollen uns immer wieder dazu verleiten, in Selbstmitleid zu verfallen, weil wir vielleicht das Schokgestängeli nicht bekommen. Die heutige Geschichte lädt uns ein, den Spieß umzudrehen, unseren Zweifeln, Ängsten und Sorgen den Kampf anzusagen. Der Psalmist betet in Psalm 73, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Trotzdem halte ich an dir fest, Gott, auch wenn alles dagegen spricht, dass ich es tun sollte. Trotzdem halte ich an dir, Jesus, fest, auch wenn Ängste und Sorgen mich von dir wegziehen wollen. Ich trotze den widrigen Umständen. Wir sagen ja manchmal, wir trotzen dem schlechten Wetter. Das mussten wir heute, Gott sei Lob und Dank, nicht. Höchstens der Sonne trotzen und in den Schatten sitzen. Und genau um das geht's, dem schlechten Wetter trotzen, den widrigen Umständen. Auch wenn ich scheinbar gute Gründe finde, mich nicht an Gott zu wenden, ich tue es trotzdem. Und wenn ich scheinbar gute Gründe finde, in gewissen Momenten nicht für eine scheinbar aussichtslose Lage zu beten, ich tue es trotzdem. Und ich habe keine Lust, in der Bibel zu lesen, aber ich mache es trotzdem wieder mal. Immer mit der Hoffnung verbunden, Gott wird seine Sache hinzugeben. Lasst uns trotzen, und zwar so richtig, immer wieder. Und wenn Sie das nächste Mal an der Kasse stehen oder ein Schokgestängel in der Hand halten, dann denkt Sie daran, Gott hat Sie berufen, um zu trotzen, den widrigen Umständen nämlich. Indem sie sich vertrauensvoll an ihn wenden, an den Messias. Und dann sagen sie, ich vertraue dir, Jesus, aber hilf meinem Unglauben, sofern dieser überhaupt da ist. Du bist der Messias, Jesus, du bist der König aller Könige. Und deshalb hilft er Trötzeli-Personen sehr gern. Amen.